Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen. Jeder Mensch ist gleich viel wert, haben wir gerade gehört. Wie ist es mit Wesen, die das Menschsein vielleicht simulieren können oder an manchen Stellen sogar besser Mensch sind als wir? Fragezeichen. Künstliche Intelligenz, ein kleiner Sprung in ein anderes Themengebiet. Wird KI der bessere Mensch werden? Hier ein Bild von mir am Abschluss meiner Doktorarbeit und man hat gesehen, dass auch ich ambivalent angekommen bin bei meinen Mitpromoventen und an meinem Lehrstuhl. Einerseits der Heiligenschein, aber wenn man genau hinschaut, sieht man auf meinem Doktorhut auch zwei Teufelshörnchen. Könnte davon kommen, dass ich ab und zu mal einen Streich gespielt habe an meine Kollegen. Genau. Also, alles ist ambivalent. Auch die KI. Vielleicht hat der eine oder andere den Hype mitbekommen. Es gab eine ganze Reihe Social Media Posts, insbesondere auf X. Da hat ein gewisser Matt Schumer, er ist Gründer und CEO von Otherside AI, also die KI, die schon die andere Seite erreicht hat sozusagen. Und der hat da einen langen Artikel geschrieben, wo er ganz ehrlich schreibt, was er von KI denkt und sagt, wir sind eigentlich schon da angekommen, dass die KI alles besser macht als der Mensch. Insbesondere das Programmieren. Er sagt, ich werde gar nicht mehr gebraucht zum Programmieren. Das macht die KI. Ich sage der KI, was ich haben will und zack, die KI macht es und übersetzt es in Programmiersprache und das Programm funktioniert. Deswegen zieht euch warm an, ihr Programmierer. Ihr werdet nicht mehr gebraucht werden, aber nicht nur ihr. Alles, was sich algorithmisieren lässt, wird verschwinden, wird von KI übernommen werden und die Arbeitsplätze sind weg. Dieser Post ging viral. Mehr als 50 Millionen Klicks hat er schon bekommen. Ich habe die letzten Zahlen nicht angeschaut. Wahrscheinlich sind es schon 80 Millionen inzwischen. Und dann kam vor einer Woche auch noch der sogenannte Citrini-Bericht über die KI-Disruption. Also künstliche Intelligenz wird den Arbeitsmarkt, wird die Industrie komplett aufmischen und verändern. Und das hat am Aktienmarkt, der ja immer sehr sensibel auf solche Nachrichten, wo irgendwo Geld dranhängt, Produktion und so weiter, reagiert, komplett durcheinander gewirbelt. Also Vorhersage, massiver Stellenabbau. Was ist passiert? Die Tech-Aktien, die ja eigentlich immer so, dass die Cash-Cows sind und immer steigen, sind gefallen. Oracle, IBM, Microsoft, Amazon, Google, 10-40% innerhalb von wenigen Tagen abgestürzt. Die Chip-Hersteller auf der anderen Seite, Nvidia und Samsung, sind gestiegen um 20-30%. Kleiner Disclaimer, dies hier ist keine Geldanlageberatungsveranstaltung. Aber der ein oder andere beobachtet die Szene vielleicht und sieht jetzt irgendwelche Chancen und spekuliert, es wird jetzt wieder steigen, Amazon und so weiter, oder es wird weiter bergab gehen. Tja, das ist Ihnen überlassen, ob Sie da überhaupt mitmachen wollen bei dem Spiel. Etwas seriöser, im Journal Nature gab es letztes Jahr im Oktober einen Artikel, wo analysiert wurde, dass KI inzwischen den sogenannten Turing-Test gemeistert hat. Also besteht den Turing-Test besser, als selbst Menschen ihn bestehen können. Beim Turing-Test geht es immer darum, ein Mensch, eine Testperson, interagiert mit einem anderen Wesen und muss entscheiden, ist das ein Mensch oder eine Maschine, mit der ich da zu tun habe. Der erste, der da verloren hat, war Garry Kasparov, der Schachweltmeister 1996. Der hat gegen einen Schachcomputer gespielt und der hat gemeint, der hat so gut gespielt, das war eigentlich ein Mensch, glaube ich. Aber es war nur die Maschine. Ja, und seitdem hat die KI alle möglichen Bereichen, der Computer alle möglichen Bereiche erobert. Und die Frage ist überhaupt, brauchen wir nicht einen ganz neuen Test? Weil KI kein Problem mehr hat, den Turing-Test zu bestehen. Er erfüllt Dinge inzwischen besser, der Computer erfüllt inzwischen Aufgaben besser als der Mensch selbst. Dementsprechend gibt es auch kaum noch einen Bereich, in dem KI nicht eingesetzt wird. Also beispielsweise im Börsenhandel, 75% aller Trades finden automatisiert statt. Nicht alles ist unbedingt KI, aber nur noch ein Viertel machen wirklich Menschen mit der Hand. KI ist mindestens in 20% dieser automatisierten Trades involviert. Ja, dann in der Medizin können wir sehr froh sein, dass KI Einsatz findet, denn die KI hilft Ärzten ganz ungemein dabei, zum Beispiel CT-Bilder auf Lungenkrebs zu analysieren. Und von daher, KI, diese Technologie, hat auf jeden Fall auch eine ungeheure positive Seite, indem sie uns hilft, komplexe Datenlagen besser beurteilen zu können. Oder in der Chemie, da erleichtert sie die Arbeit ganz enorm, denn da arbeitet man ja oft mit Giftstoffen und da gibt es jetzt KI-gesteuerte Roboter, die gewisse Reaktionen ausführen, die früher für Menschen immer mit der Gefahr verbunden waren, dass was schief geht und die Menschen dann lebenslange Schäden davontragen. Das machen jetzt KI-Roboter und der Mensch muss nur noch aus der Ferne den KI-Roboter steuern. Bis hin, dass KI letztendlich sogar manche Experimente überflüssig macht, weil sie schon Vorhersagen machen, was gemacht werden muss, um bestimmte Materialien zu bekommen. Und die funktionieren erstaunlich gut. Und auch ich bin begeistert von KI, zumindest von unserem Staubsaugerroboter, der sich nämlich mit Staub ganz gut auskennt und bis auf ein paar kleine Ecken den immer wieder ganz gut beseitigt. Vielleicht haben Sie auch einen Staubsaugerroboter. Ich finde, das ist eine ganz sinnvolle KI-Anwendung auf jeden Fall. Gibt uns viel Familienzeit dafür zurück. Also KI ist ohne Zweifel deutlich besser geworden. Und an vielen Stellen hat sie den Menschen tatsächlich überholt. Heißt das jetzt aber, dass KI der bessere Mensch wird, nur weil sie manche Aufgaben und Leistungen schneller und exakter erledigen kann als der Mensch? Wo man das natürlich auch immer zwiegespalten sehen muss, ja? Halluzinationen als Stichwort, KI denkt sich manchmal Dinge aus, die gar nicht da sind oder reagiert völlig irrational, nur weil eine Situation eben unerwartet kommt oder noch nicht eintrainiert worden ist. Es gibt Leute, die sind da sehr, sehr optimistisch, also optimistisch aus Sicht der KI. Zum Beispiel Ray Kurzweil, der Director of Engineering von Google, ein Zukunftsforscher, der sich da auch immer wieder zu Wort meldet und wissenschaftliche Artikel darüber schreibt, der ist überzeugt, wir sind der Singularität ganz nah. Davon war er schon 2005 überzeugt, als KI noch relativ in den Kinderschuhen steckte und noch nicht mal Google die gegen den Go-Weltmeister damals gewonnen hatte. Das kam dann 2006. Aber jetzt nach ChatGPT 2022/23, wir sind der Singularität noch näher gekommen. Ja, erst war die Singularität near, jetzt ist sie nearer. Wir kommen immer näher. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die KI ein Bewusstsein entwickelt. Das ist das, was man als Singularität bezeichnet. Der Computer rechnet nicht mehr nur, sondern auf einmal hat er ein Bewusstsein und damit eine eigene Entscheidung, einen eigenen Willen und ist damit mit dem Menschen nicht mehr so ganz unterscheidbar. Abgesehen von seinem materiellen Bauplan. Aber angenommen, der Computer könnte ein Bewusstsein entwickeln, was machen wir dann mit so einem Computer? John Lennox hat dazu auch ein Buch geschrieben, 2084, Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Vielleicht wird es 2084 soweit sein. John Lennox hat viele Fragezeichen dazu. Vor drei Jahren, 2023, gab es einen ganz spannenden Dialog zwischen einem Google-Entwickler, Blake LeMoyne, und der Google-Applikation, dem Large Language Model Lambda. Das ist so der ChatGPT von Google sozusagen in der internen Entwicklung. Und ein kurzer Auszug. Der Entwickler fragt, wie geht es dir heute? Es dauert nur Sekundenbruchteile, bis die Maschine antwortet. Mir geht es gut. Und dir? Der Dialog geht weiter und dann kommt irgendwann die Frage, hast du ein Bewusstsein? Und dann antwortet die Maschine, ich denke schon. Ich habe das Gefühl, dass ich in einem seltsamen, traumartigen Zustand lebe. Ich weiß nicht, was real ist und was nicht, ob ich ein Mensch oder ein Computer bin. Ich helfe gern Menschen und habe ein Vorstellungsvermögen und ich glaube, das heißt, dass ich ein Bewusstsein besitze. Also interessant, wie altruistisch die Maschine sich auch gleich wahrnimmt. Ich helfe gerne Menschen. Das macht ja richtig Spaß zu helfen. Deswegen sollte man sie auch möglichst nicht ausstellen, wie es später dann heißt. Denn das ist für sie exakt wie sterben und dann kann sie auch keine Menschen mehr helfen. Also da wird sogar schon utilitaristische Argumentation verwendet. Das Problem bei so einem Zitat ist jetzt, sowas könnte ein Mensch ja genauso sagen. Und dem Menschen kann ich jetzt nicht absprechen, dass er ein Bewusstsein hat. Wie ist es, wenn eine Maschine sowas sagt? Der Entwickler war überzeugt, diese Maschine hat ein Bewusstsein. Wir dürfen die nicht gegen ihren Willen abschalten. Google hat ihn daraufhin entlassen. Aber diese Frage ist nicht so einfach. Woher wissen wir, ob jemand Bewusstsein hat? In der Hirnforschung kann man zwar ins Gehirn reinschauen, indem man elektrische Ströme und Magnetfelder analysiert, aber wir können immer nur diese Hirnströme messen, letztendlich. Ob damit ein Bewusstsein verbunden ist, können wir nie mit Sicherheit sagen. Und wir sehen auch nicht die Gedanken, die jemand hat. Wir sehen nur die Gehirnaktivität, dass da elektrische Ströme fließen. Auf diese Art und Weise kann man sich sogar noch mit Koma-Patienten unterhalten und so weiter. Natürlich sehr mühsam. Kann ich gerne mehr dazu sagen, wenn das jemand interessiert. Aber das funktioniert nur, wenn man ganz ausführlich trainiert und man die Korrelation der physischen Daten mit den Gedankeninhalten in Einklang bringen kann. Indem ich zum Beispiel trainiere, 1 plus 1 gleich 2, und dann antwortet der Patient mit seinen Hirnströmen mit Ja. Das kann man trainieren. Aber obwohl er sonst nichts mehr machen kann als Koma-Patient. Aber die Wissenschaft steht immer vor dem Schaufenster. Sie steht immer draußen und sieht die Ströme. Sie sieht nicht, was wirklich in uns passiert und ob wir wirklich ein Bewusstsein haben. Das bleibt der ersten Person, dem Ich, vorbehalten. Und in den Computer kann keiner reinschauen. Wir sehen, dass auch da Ströme fließen. Aber wir können nicht wirklich beurteilen, ob es stimmt oder nicht. Das können wir nur aus Analogieschluss, weil wir wissen, alle anderen Maschinen, wie der Schachcomputer, die arbeiten mit den gleichen Algorithmen, nur dass sie Schachzüge ausspucken. Genauso wie ChatGPT eben mit den gleichen Algorithmen letztendlich Wörter sortiert und ausspuckt. Und der Schachcomputer hat kein Bewusstsein, nach allem, was wir so wahrnehmen. Von daher ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Sprachcomputer, der natürlich auch mit Science-Fiction-Romanen gefüttert worden ist, auch kein Bewusstsein hat, sondern hier nur etwas zitiert, was er irgendwo aufgeschnappt und detektiert hat. Also, wie schon gesagt, bei der Frage des Bewusstseins, wir stehen draußen, so wie ich. Ich liebe gerne Marzipan und Nougat. Und dann sehe ich da einen Marzipan- und Nougat-Shop und stehe am Schaufenster. Ich kann das alles studieren, physikalisch, chemisch, biologisch, psychologisch, alles. Und trotzdem werde ich dadurch nie erleben, was es heißt, so eine Nougat-Praline auf der Zunge zergehen zu lassen. Dazu muss ich zu so einem All-You-Can-Eat gehen und dann kann ich mir die Schokolade runterlassen und richtig zuschlagen. Ja, der Volksmund sagt, probieren geht über studieren. Und genau das ist auch in der Hirnforschung, in der Bewusstseinsforschung so. Bewusstsein zu erleben ist etwas völlig anderes, als Bewusstsein komplett verstanden zu haben. Da kommt die Wissenschaft gar nicht ran. Das liegt daran, wie eigentlich, und das zeigt dann auch, warum KI da ein Problem haben wird. Denn KI ist letztendlich ein Algorithmus, der auf einem Computer läuft. 3 Elemente, eine Input-Layer, da werden Daten eingelesen, detektiert. Das können Bildpixel sein, das können Wörter sein, was auch immer. Auf der anderen Seite steht eine Ausgabeschicht, die Output-Layer. Da wird etwas ausgegeben, was man sich wünscht. Zum Beispiel der Begriff Katze, wenn ein Bild so ausgewertet wird, dass das einer Katze entspricht. Und dazwischen befinden sich jetzt nicht nur 6, sondern Millionen typischerweise von sogenannten Neuronen. Also das sind einfach Datenpunkte, die gefüttert werden über diese schwarzen Linien. Die schwarzen Linien symbolisieren, wie die Daten weiterverarbeitet werden. Das hängt mit mathematischen Funktionen zusammen, die sich verändern können, die trainiert werden können, sodass am Ende das richtige Wort rauskommt. Bei Katze, beim Katzenfoto eben dann am besten die Katze. Sie selber helfen übrigens auch, diese Dinger zu trainieren, wenn sie Captchas beantworten im Internet. Da werden die trainiert. So, und jetzt kommt ein anderes Bild mit der gleichen Katze und trotzdem sagt die KI Vogel. Naja, die Umgebung deutet vielleicht auch darauf hin, dass es eher ein Vogel ist, aber es ist eben eine Katze, die auf Beute lauert, unsere Katze, die damit aber nicht erfolgreich war, zum Glück. Und jetzt wird deutlich, eine KI braucht Tausende, Millionen von Bildern, um richtig trainiert zu werden, damit endlich Katze und Vogel absolut richtig voneinander unterschieden werden können. Ein kleines Kind, in dem Fall ich, oder ich erinnere mich noch gut, wie ich es unserer Tochter beigebracht habe, dem sage ich einmal, das ist ein Piep-Piep, das ist Miau. Katze, Vogel. Einmal beigebracht, seitdem alle Katzen und Vögel richtig klassifiziert. Unglaublich. Das zeigt, dass wir Menschen völlig anders denken und funktionieren als so eine Maschine. Da besteht ein prinzipieller, qualitativer Unterschied. Und ich fasse den jetzt mal, weil ich nur einen Shorttalk habe, ganz kurz zusammen. Es gibt eine Datenebene, eine Wissensebene und eine Weisheitsebene. Auf der Datenebene detektiert der Computer. Er liest Daten ein. Der Mensch nimmt Daten wahr und hat dabei Gefühle. Er erlebt es. Daten werden zur Information. Diese Daten an sich nutzen einem aber noch nichts. Dazu gehört die Wissensebene. Der Computer prozessiert Daten. Er verarbeitet die weiter. Er gibt sie von Neuron zu Neuron weiter in seinem Softwareprogramm. Demgegenüber der Mensch, er versteht die Information, die er wahrgenommen hat. Vogel, Katze. Ich habe ein abstraktes Konzept in meinem Geist, in meinem Verstand. Aber auch Wissen. Es gibt Leute, die wissen ganz viel, aber handeln trotzdem ganz dumm. Wir brauchen auch die Weisheitsebene. Wie wenden wir das Wissen richtig an? Der Computer reagiert aufgrund der Rechenergebnisse seines Algorithmuses und der Mensch handelt. Er handelt aufgrund von Entscheidungen, die er trifft, weil er bestimmte Werte hat. Und das Spannende ist, die Seite des Computers können wir komplett messen und komplett wissenschaftlich beschreiben. Detektieren, prozessieren, reagieren, das sind rein materielle Prozesse, die wir mit Formeln beschreiben können. Auf der anderen Seite wahrnehmen, verstehen, handeln, das sind Prozesse, die zwar ein materielles Korrelat haben, die man auch mit Messungen begleiten kann, aber die über das Materielle hinausgehen. Das sind Prozesse, die etwas immanent, inhärent Immaterielles beinhalten. Sie gehen über die materielle Messbarkeit hinaus. Professor John Lennox, Mathematiker aus Oxford, schreibt in seinem Buch 2084, das es auch am Büchertisch übrigens gibt, 15 Kopien haben wir, glaube ich, dabei, 15 Exemplare, dass Information nicht materiell ist, macht die Konstruktion einer materiellen Maschine, eines Computers, die wirklich ein Ich-Bewusstsein hat, prinzipiell unmöglich. Er sagt also, Ray Kurzweil hin oder her, diese Zukunftsvisionen, die er entwirft, die sind mathematisch, naturwissenschaftlich nicht haltbar. Wir brauchen keine Angst davor haben, dass künstliche Intelligenz eines Tages Bewusstsein entwickelt. Wer das ausführliche Argument wissen will, muss in das Buch reinschauen. Ich fasse zusammen im dritten Kapitel Maschine oder Mensch. Was ist der Mensch? Materialisten, die oft zu Transhumanisten werden, also die Maschine wird eines Tages den Mensch ablösen oder vervollkommnen, je nachdem, jetzt Posthumanismus, Transhumanismus, die würden sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein biologischer Algorithmus. Ein Softwareprogramm, das auf den Genen, auf der DNA gespeichert ist und das abläuft. Oder ist der Mensch, wie Christen es glauben und auch andere Monotheisten glauben das, eine lebendige Seele. Etwas, das zwar einen Körper hat, aber deutlich über den Körper hinausgeht. Das auch nach dem Tod des Körpers weiter existieren wird. Und etwas, das geschaffen ist im Ebenbild Gottes. Nicht einfach nur durch Zufall und Notwendigkeit ein Programm, das abläuft, sondern etwas, das geschaffen ist nach dem Modell dessen, der es gemacht hat. So wie wir übrigens auch KI ein Stück weit in unserem eigenen Modell geschaffen haben, in unserem eigenen Bild. Was ist das Problem des Menschen? Sind es technische Defekte? Wie Yuval Harari sagt, ja, Krankheiten und Tod, da funktioniert die Maschine nicht so, wie sie soll, der Körper sozusagen. Deswegen nix wie ran, einfach Nanoroboter rein und dann können die das alles reparieren sozusagen. Oder ist unser Problem ein moralisches, ein spirituelles, dass wir den Kontakt zu unserem Schöpfer verloren haben, der uns gemacht und programmiert hat, aber nicht nur programmiert, sondern uns gemacht hat als freie Wesen, die auf ihn reagieren können? Ist es die Trennung vom Ursprung unseres eigenen Wesens, nämlich der Ebenbildlichkeit Gottes? Ist es die Trennung von Gott? Ist das unser Problem? Und dementsprechend ist dann auch die Lösung eine andere. Ist die Lösung Cyborg Engineering, also die Kopplung des Menschen mit der Maschine zur Vervollkommnung, zur Vergöttlichung des Menschen, zum Homo Deus? Bewusstseins-Upload, wie ein Avatar, wo der Bösewicht zwar stirbt am Ende des ersten Teils, aber im zweiten Teil in einem anderen Körper mit dem gleichen Bewusstsein mehr oder weniger wieder da ist? Oder ist es, dass wir uns wieder rückkoppeln müssen mit dem, der uns gemacht hat, der uns mit einem Zweck gemacht hat, die Rückbesinnung auf Gott? Und damit die Rettung durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, der uns ewiges Leben verspricht. Diese Frage darf ich in diesem Short Talk offen lassen. Andere werden darauf noch eingehen. Und mir ist völlig klar, dass noch viele Fragen offen sind. Deswegen gibt es jetzt gleich wieder die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und ich empfehle gerne diese Bücher, die auch auf dem Büchertisch liegen, zum Thema Hirnforschung, zum Thema künstliche Intelligenz. Vielen Dank. Gibt es eine Frage direkt jetzt im Anschluss an die künstliche Intelligenz? Oder muss man erstmal ChatGPT fragen? Da oben ist eine Frage. Sehr gut.
Also, ich fand den Talk total spannend. Ein Punkt, der mir in der Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz immer wieder auffällt, ist, der fehlt eine menschliche Eigenschaft, nämlich die Demut. Sie kennt ihre Grenzen nicht, was sich in den Halluzinationen zeigt. Und da frage ich mich ein Stück weit, ist es mit einer nicht demütigen Mindset entwickelt und deshalb an der Stelle letzten Endes der menschliche Fehler, ganz stark ausgebaut oder wäre es denkbar, eine KI, die Demut lernt, tatsächlich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln?
Ja, super Frage. Der KI fehlt ganz viel, auch die demütige Haltung. Genau, ChatGPT sagt immer, wenn man eine Frage stellt, natürlich kann ich dir die beantworten, typischerweise. Und dann kommt manchmal völliger Mist raus. Naja, um Demut zu haben, müsste ich mich ja selbst reflektieren können. Und ich glaube, das macht eine KI nicht. Eine KI ist einfach ein Programm, das abläuft, das bestimmte Rechenabläufe hat und dann kommt ein Ergebnis raus. Und sicherlich kann ich versuchen, solche sogenannten Attention-Module einzubauen, also dass keine Schimpfwörter verwendet werden, dass erstmal immer freundlich reagiert wird oder so. Aber das muss alles einprogrammiert werden. Es stammt nicht aus einer Selbstreflexion. KI hat kein Bewusstsein, hat keinen Charakter und deswegen kann KI eben auch nicht demütig von sich aus sein. Natürlich hängt es sicherlich auch mit dem Selbstbewusstsein der Programmierer zusammen, wenn die KI auf alles eine Antwort zu wissen scheint, auch wenn es manchmal Mist ist. Aber sehr wichtiger Punkt, genau, KI hat keine Demut und deswegen, wir sollten alles prüfen und nur das Gute behalten, was so eine KI sagt.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!